habe ich gedacht.
Ja, das ist ein Witz, ja?
Nein.
Du machst Best of von 4 Folgen.
Nee, von 3.
Also von 3 Folgen.
Ja. Oder ich höre auf. Ja, aber ist das nicht viel einfacher, jemand anders zu sein als man selbst? Deswegen bist du doch Schauspielerin auch geworden, oder?
Na, eigentlich wegen dem Geld. Matthias Weidenhöfer, 34, Sohn und Vater von 2 Söhnen. Deutscher Theater-, Filmschauspieler sowie Synchronsprecher. Er hat 2 Wochen lang nur Gurken gegessen, um die Rolle Cookie zu spielen. Arbeitet viel mit Pille und seinem Bruder Lorenzo, die beide genauso aussehen wie Matthias.
Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
Präsentiert von Gelory Voice Halstabletten.
Gelory Voice, besser gut bei Stimme.
Deine Stimme klingt immer so ein bisschen, als ob du Sachen nicht ernst nimmst. Mhm. Also, als ob du so ein bisschen, als ob du so ein Geheimnis von jemandem weißt.
Mhm.
Und das nicht verrätst.
Ich glaube, das
wurde dir
so
schon
bisschen,
mal gesagt.
Nee, aber also ich habe mein Leben lang schon gehört. Meinst du es jetzt eigentlich ernst oder ist das ironisch gemeint? Oder ich habe was gesagt und die Leute.
Ja.
Und ich meine es aber ernst. Ja.
Ja, ja,
ich meine es wirklich ernst.
Ja. Deine Mutter ist tot.
Ja. Und meine Kinder, die können es mittlerweile super unterscheiden, weil die eben meine Kinder sind. Aber auch
du hast gar keine Kinder, oder? Nein.
Richtig. Doch, aber die sind tot.
Ja.
Okay.
Nein, also deine Kinder, ja, erzähl mal weiter, die können das gut unterscheiden.
Die können es mittlerweile gut unterscheiden. Aber ich glaube, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass es mir... Ich habe mich kürzlich mit meiner Freundin darüber unterhalten und es ist...
Das hört sich schon alles an wie ein Witz.
Oder? Also,
nein,
so ist, nee, wirklich,
nein.
Aber so ist das. Also ich habe mich kürzlich mit ihr darüber unterhalten und die hat mir... Also die hat nicht gesagt, man weiß nicht, wann du was ernst meinst und wann nicht, sondern es ging darum, dass ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass man manchmal nicht weiß, also genau einzuordnen weiß, wie ich was meine. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich immer schon versucht habe, perfekt zu wirken. Also dass meine Wirkung gut ist.
Okay.
Dass ich mir meiner Wirkung...
Und du gnadenlos.
Dass ich einfach perfekt sein will.
Ja.
Und dass ich Angst davor habe zu failen, weil ich in der Grundschule immer, also da war ich einfach ein Außenseiter, ich wurde verprügelt, gehänselt,
ja.
gemobbt eben. Und es war furchtbar, war die schlimmste Zeit. Und die hat mich so geprägt, dass ich einfach ein relativ geringes Selbstwertgefühl hatte, über lange Zeit hinweg.
Ja.
Auch noch an der Schauspielschule, als wir uns kennengelernt haben auf der HFF in Potsdam. Ich denke, das war die Hochzeit dieser
Wirklich?
Phase. Ja, weil ich einfach, ich wollte gesehen werden, deswegen bin ich überhaupt Schauspieler geworden. Hatte die Idee, da auf die Bühne zu gehen und von irgendwelchen Leuten gesehen zu werden. Das war mir damals wahnsinnig wichtig.
Mhm.
Dann die Art, wie ich wirke, das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Sich dort zu finden, irgendwie seine eigene Marke zu finden. Und ich war immer irgendwie so der, weiß ich nicht, Crazy Guy oder
ja,
so.
Ja.
Der einfach ein bisschen immer einen drüber ist.
Naja, ich fand, wir waren ja befreundet und deswegen fand ich dich sehr sympathisch und sehr cool. Ein bisschen jemand, der, so wie ich dich interpretiert oder gesehen habe, eher so jemand, der nicht ein Blatt vorm Mund tut, oder?
Das ist so ein Blatt vorm Mund nimmt, ja.
Ja, ein bisschen.
Also ich war auf jeden Fall so ein bisschen Crazy Guy und ich habe manchmal auch Sachen gesagt, um zu polarisieren.
Mhm.
Also aus dem Affekt. Impulsiv. Ich habe Sachen gesagt, die mir in dem Moment eingefallen sind und ich wusste in dem Moment, wenn ich das jetzt sage, dann ist es noch schlimmer oder noch heftiger. Oder dann sagen die Leute, wow.
Wow. Okay, also war das das, was du in Anführungsstrichen geil fandest, wenn du so eine Reaktion bekommen hast? Weil du sagst,
ja.
So dieses perfekt zu wirken, also eigentlich jemand, der komplett sich sicher, also jemand, der perfekt wirken will, lebt ja immer in der sich selbst beobachtend
ja,
und Perfektion.
Ja.
So zum Beispiel bei mir war es so, ich kenne das Kindergarten, Grundschule, ich bis zu, ich glaube, 9. Klasse, 8. Klasse war ich auch so richtig Außenseiter. Aber auch durch das ganze verschiedene Schulsysteme und sowas. Aber ich dachte immer,
also für mich war es immer dann zu, alles zu ironisieren, zu Witze darüber zu machen. Mhm. Weil für mich wirkst du auch als ein sehr witziger Mensch. Mhm. Also weit weg vom Perfekt,
sondern ja, und das witzig. Ist das, ja, das ist total verrückt, weil ich kann total gut über mich selbst lachen, würde ich behaupten.
Ja.
Aber es gibt halt nichts zu lachen, weil ich eben so perfekt bin. Und das meine ich nicht so wie, ich bin wirklich perfekt, sondern ich falle nicht hin oder so, weil ich mich eben selbst beobachte.
Kontrolliere,
ich
das
bin,
heißt es.
Genau, ich bin ein wahnsinniger Kontrollfreak. Ich, hättest du nicht gedacht, oder was?
Nein, überhaupt nicht.
Richtig, also voll.
Wirklich.
Ich beobachte einfach alles, jeden. Wenn ich irgendwo mich in ein Café setze, dann gucke ich mir die Leute an.
Okay.
Und ich beobachte sie die ganze Zeit.
Das mache ich auch, aber
und ich habe auch
Angst, dass manipulieren.
Dass einer einen angreift oder so. Also ich gucke dann immer, wer ist körperlich der Gefährliche hier? Wer ist hier das Alpha-Männchen und wer und so? Und gucke dann, wie geht der mit der Frau um? Und streiten die und ist alles in Ordnung oder muss ich da gleich eingreifen?
Observant.
Ja. Ja, und eben auch self-observant. Also ich beobachte mich einfach selbst und bin einfach
es ist schon ein Podcast hier.
Ja,
keine Therapie.
Ey, aber ich, und auch da, ich habe nie ein Blatt vor den Mund genommen, was meine eigenen Gefühle und Befindlichkeiten angeht.
Ja.
Weil ich immer denke, nur so kommt man weiter im Leben. Also nur wenn man über seine eigenen Probleme redet, kann man andere Menschen inspirieren. Bloß nicht so zu sein wie ich zum Beispiel oder zu sagen, ah, es ist schon ganz okay, so zu sein wie der, weil darüber hinaus, dass ich so bin, versuche ich ja das zu lockern. Also ich weiß darüber, ich weiß Bescheid, dass das so ist und ich, wenn ich mit meiner Freundin im Café sitze, dann versuche ich eben nicht mehr so zu observieren, sondern zu sein. Mhm. Also jetzt, mit ihr im Jetzt da zu sein, sie anzugucken, nur sie anzugucken und nicht, wer ist der Alpha, wer streiten sich da Leute. Ist egal. Wenn mich jemand braucht, dann ruft er schon um Hilfe. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, warum ich immer so alarmiert bin, aber irgendwie bin ich so in Bereitschaft immer.
Okay, als du dann mit deiner Freundin darüber gesprochen hast, jetzt, wo du meintest vor ein paar Tagen, warum klingt das so in meiner Stimme, dass Leute denken, ich werde nicht, also glaubst du wirklich, das kommt daher? Leute wissen nicht, ob du was als Scherz sagst oder ernst nimmst,
gibt so viele
weil du
Ursachen.
Alles kontrollierst oder?
Sorry, dass ich dich da unterbreche. Früher habe ich beim
ist schon okay.
beim Arbeitsamt angerufen oder bei der Sparkasse oder irgendwo, wo eben diese Maschinen rangehen und die dann sagen, bitte geben Sie Ihre Nummer durch. Mhm. Und dann sagt man halt die Nummer. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich 086-54226 sage, dann sagen die 5-0 und ich sage nein. Und dann habe ich angefangen zu sagen 06-5-2-3-4-5-6.
Aha.
Und habe gemerkt, wenn ich aus einer 9 und einer 0 ebenso genau das mache,
ja,
dann funktioniert das. Und dann habe ich angefangen, so deutlich auch mit Leuten zu reden manchmal. Also wenn ich irgendwo in der Geschäftsstelle irgendwo angerufen habe, dann sind da Leute und dann sage ich, hallo, hier ist Matthias Weidenhöfer. Also dann spreche ich gleich in so einem Duktus, der einfach nicht normal ist.
Weil du
es
denkst,
also, okay, ja, weil ich denke, sie verstehen es sonst nicht.
Ja, ja,
oder
klar, es wird schneller, aber eigentlich auch,
ja,
sie sind so.
Und ich will freundlich sein, weil es immer gut ist, wenn man freundlich mit Leuten am Telefon redet, weil ich auch aufbrausend sein kann, wenn Dinge nicht funktionieren, wie ich mir das wünsche, dann dann lieber immer freundlich sein.
Ich bin sehr freundlich oder beziehungsweise so ein People-Pleaser. Es gibt bei mir nur zwei, aber wenn ich manchmal telefoniere, so mit Leuten, die ich nicht kenne, also solche Telekom oder sowas, dann kann es manchmal switchen und ich benutze diese Fläche und merke so die ganzen Aggressionen, die ich jetzt über den Tag oder sowas hatte, dass ich dann da rauslasse.
Ja.
Und ich denke, ich rechtfertige das, weil ich denke, so, das ist Teil von ihrem Job. Und bei Taxifahrern. I just become a total bitch by those two people.
Oh, also, ja, das, du fährst viel Taxi dann, nehme ich an, oder?
Relativ viel, ja.
Ja,
Na, ich lüge. Ich wollte jetzt cool rüberkommen. Ist es,
nicht
es
so viel?
Es hält sich eigentlich in Grenzen. Also es ist mir nur aufgefallen, ich habe so mehrere Geschichten, wo ich denke, boah, da habe ich mich ganz schön daneben verhalten.
Ja. Ja, also ich habe das, ich kenne das natürlich, dass man bei Taxifahrern, ich, so phasenweise war ich viel unterwegs, auch im Ausland, musste fliegen und dann bin ich halt jeden zweiten Tag Taxi gefahren. Oder wenn ich gedreht habe, eine Serie in Berlin und ich dann keinen eigenen, keinen eigenen Fahrer hatte. Das ist als Schauspieler so, dass man einen eigenen Fahrer hat, weil das hat irgendwie versicherungstechnische Gründe. Man wird dann abgeholt von dem, damit man nicht zu spät kommt und man wird dann von dem nach Hause gebracht, damit man seinen Text lernen kann oder so genau weiß ich es nicht. Jedenfalls, wenn dann die Fahrer nicht da sind, weil man Überstunden gemacht hat und die dann nicht mehr da sind, dann muss man
ein Taxi holen.
So, dann wird man mit dem Taxi gefahren. Und wenn das Taxi nach Rauch stinkt, dann habe ich eine sehr geringe Toleranzgrenze. Dann werde ich wütend und sage dann am nächsten Tag zur Produktion, ich hätte gerne diesmal einen Taxifahrer, der nicht raucht.
Ja.
Oder ein Taxi, das nicht nach Rauch stinkt. Und dann kommt ein Taxifahrer, der nach Knoblauch stinkt. Und dann sage ich, okay, könntet ihr einfach dafür sorgen, dass das Auto nicht stinkt?
Ja.
Also dass es so geruchsneutral wie möglich ist, das wäre einfach super, dass ihr da in der Zentrale anruft. Und dann kommt halt so ein Duftbaum oder so. Und dann denke ich, Leute, also dann fühle ich mich nicht ernst genommen, dann fühle ich mich nicht gesehen, dann bin ich getriggert in meiner Kindheit, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, der mittlere von drei Kindern. Und dann denke ich, Alter, was ist, also okay, dann ich fahre Drive Now. Okay, Leute, ich fahre Drive Now.
Ja.
Ich lasse es dann ungern am Taxifahrer aus, sondern an demjenigen, der dafür verantwortlich ist. Und das bin eigentlich ich immer selbst, weil ich perfekt sein will. Ich mach's lieber selbst.
Einfach. Wir mussten in der Schauspielschule mal einen Monolog schreiben und ich habe einen Monolog geschrieben und der fing an mit: Ich will perfekt sein. Ich will, dass alles, was ich sage, mache, tue, perfekt ist. Perfektionismus ist mein Ziel. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Also ich kann das teilen mit diesem, außer mit, dass ich gut spreche und sowas. Das kann ich nicht so gut mit dir teilen. Mit der Sprache. Da haben wir doch einen ganz schönen Übergang, weil du arbeitest ja relativ viel mit deiner Sprache, mit deiner Stimme, oder? Würdest du das selber von dir selber sagen?
Ja.
Also angefangen mit den 0783.
Ja. Also meinst du beruflich jetzt, oder? Also jetzt gerade mache ich halt gar nichts. Außer mit dem Arbeitsamt zu telefonieren und zu sagen, hey, 0, 2, 2,
aber wir wollten auch jemanden einplanen.
Das hat meine Freundin mir im Übrigen auch abgewöhnt. Die hat alles echt gut beobachtet bei mir, auseinandergenommen und gesagt, okay,
versuch dich ein besserer Mensch zu machen.
Also wenn du perfekt sein willst, sei mal nicht perfekt.
Ja.
Und das ist total geil, weil die, das funktioniert einfach. Und jetzt ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, dass, also ich habe vielleicht auch immer behauptet, dass ich über mich lachen könnte, aber es wurde eben relativ wenig über mich gelacht, weil ich immer schneller war oder weil ich den Spieß dann umgedreht habe oder keine Ahnung. Und jetzt in der Corona-Zeit habe ich so viel zugenommen, 10 Kilo. Man sieht es jetzt nicht mehr, ich habe wieder 5 Kilo abgenommen, aber ich habe halt, wenn ich sitze, dann liegt mein Bauch überm Gürtel auf meiner Hose. Und das hat kürzlich mein kleiner Sohn gesehen und hat so lachen müssen über seinen fetten Vater, dass wir jetzt andauernd über mich lachen. Und das ist total schön, weil ich irgendwie zum ersten Mal seit Ewigkeiten den Eindruck habe, dass auch meine Kinder... dass ich derjenige bin, über den gelacht wird.
Okay.
Das ist irgendwie was Schönes. Ja. Wirklich, weil das kriege ich ja alles wieder hin. Also ich bin jetzt...
Ich dachte schon, als du reinkamst, ich habe dich fast nicht erkannt,
muss
ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Du kamst mit deinem Motorrad hier.
Ja.
Ich dachte so, wow, wer hat den Matthias gegessen?
Ja, und dann habe ich den Helm abgenommen.
Ich so, wow, oh, okay.
Ja.
Nein, ich mache einen Spaß, ich sag dir das noch nicht, weil... Ich dachte eher, du siehst viel zu dünn aus.
Ah, wirklich?
Ja. Nee. Ich dachte, du hast so viel abgenommen.
Von damals?
Ja.
Nee.
Doch. Vielleicht ist es der Bart.
Ich weiß nicht.
Der lange Bart über den ganzen Körper.
Der ist wirklich auch sehr lang geworden, ne?
Geht schon.
Und da ist wieder die Stimme, ne? Da hast du wieder nicht gecheckt.
Ist das ironisch?
Ja.
Warum ich das frage mit der Stimme, ist...
Wegen meines Podcasts.
Ja, genau, du hast wegen dem Podcast und auch, vielleicht können wir da ein bisschen das ist jetzt auch wirklich interessant für die Zuhörer, weil du bist ja Schauspieler und Synchronsprecher und funny man all around, like I like to say. Und wir haben zusammen, für die schönen Zuschauer da draußen, wir haben zusammen an der HFF studiert. Du warst ein Jahrgang über mir, glaube ich. Ja, eineinhalb. Und eine der Rollen, die du jetzt vor kurzem gespielt hast, war die von Jerks, wo du, warum das interessant ist, weil du da eine Person ja mehr oder weniger nachgemacht hast. Also du hast eine lebendige, ist ja jetzt ganz klar, dass Mickey Beisenherz damit gemeint wurde. Du hast Cookie gespielt und das, am Anfang war es ja auch nicht so, das durfte man noch nicht oder das sollte man nicht wissen oder es war einfach, es war ja nicht so, dass du gesagt hast, hey, wir machen uns ein bisschen über Mickey Beisenherz lustig.
Ja.
Sondern diese sprachliche Mannerisms, wie er ist, wie er so, wie und wie fabelhaft du das gemacht hast und wie,
danke.
Ja, wie war das? Oder war das leicht? War das einfach? War das Casting?
Die schwerste Sache überhaupt.
What?
Weil,
ja.
Voll. Weil da ist jemand, der noch lebt und wenn der das sieht, das ist doch die Aufgabe, dass der dann sagt, ja, okay, krass, das
ja,
ist echt ganz gut.
Ja.
Aber ich habe immer die Angst gehabt, dass der das sehen würde und sagen würde, ja, das bin nicht ich. Also, und das ist, das fand ich so schwer. Christian hat mich angerufen. Ich war damals schon bei dem Casting für die Rolle, die Fari spielt bei Jerks und hab's dann nicht bekommen. Fari hat's bekommen. Dann hat Christian mich immer wieder irgendwie warten lassen, hat gesagt, ja, okay, in der Staffel irgendwann kommst du vor. Und dann in der zweiten Staffel war schon eine neue Casterin, Simone Bär, hat er gesagt, okay, in der zweiten Staffel und dann war auch nichts. Und dann dritte Staffel, habe ich aber die Spezialisten gedreht parallel. Und dann hat er gesagt, kannst du es machen? Und dann habe ich gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich drehe die Spezialisten, wann soll ich das machen? Und dann hat er gesagt, ja, es sind nur zwei Drehtage. Und dann habe ich meine Produktion gefragt und haben wir geguckt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich trainiert wie ein Bekloppter, weil Mickey Beisenherz ja einfach einen unglaublichen Körper hat.
Ja, ja. Und Sprachdruck, du alles ist ja ein, achso, ja. Ein Körper. Also
ich habe hab zwei Wochen gehungert, einfach nur eine Gurke und eine Tomate am Tag gegessen. Wirklich, ohne Scheiß.
Aber du hast ja noch jahrelang, also war ja kein Problem, weil ja wieder so.
Das ist heftig. Also ich habe gedreht, morgens bin ich los zum Dreh. Hab eine Gurke gefrühstückt und eine Gurke zum Mittag gegessen.
Hast du die geschnitten oder wie hast du sie lange aufgeteilt?
Mal so, mal so. Also ich habe sie wirklich in Scheiben geschnitten oder in Würfel gewürfelt, gesalzen.
Warum Gurken?
Weil die keine Kalorien haben, so gut wie nicht. Also da ist halt nichts drin. Ich hab also gehungert bei Muskelerhalt und bin dann jeden Abend ins Fitnessstudio gegangen und habe da so Sachen gemacht. 2 Stunden. Also
auf dem Handy.
Ja, genau. Ey, das war wirklich, und das waren nur 2 Drehtage und es waren nur Jerks und es war nur dies, war nur das, aber das war eine der krassesten Aufgaben, die ich mir selbst jemals gestellt habe. Also ich habe es einfach so vorbereitet, wie, weiß ich nicht, Leute in Hollywood Sachen vorbereiten.
Ja, wir haben nämlich vorher viele Kollegen von mir und meinem Freund, die alle so in der Comedy-Szene zu tun haben, die haben das Material schon vorher gesehen gehabt. Also die haben die Serie schon, also die Folgen gesehen.
Bevor es rauskam, oder?
Bevor es auch schon rauskam. Und da hieß es immer sehr, sehr viel Lob zu deiner Arbeit. Und dann war auch immer das munkelt. Man fragte sich, okay, was sagt Mickey? Was sagt Mickey? Und wie geht Mickey auch mit dieser Kritik um? So, also eigentlich, weil man ihn ja auch ein bisschen nicht kritisiert, aber so ein bisschen sich, wie wir gerade sprachen, man machte sich über ihn lustig so ein bisschen und hatte schon was gesagt und man hat so geguckt. Und jetzt ist es ja so, dass ihr ja fast befreundet seid und das ist schon echt cool. Also
Mickys Reaktion war total cool auf das Ganze, weil ich glaube, er hat das immer noch nicht selbst gesehen. Einfach, weil er, glaube ich, andere Dinge zu tun hat und ihn das nicht so interessiert. Oder er ist nicht ganz ehrlich und behauptet, wie auch immer. Aber er hat mich dann eingeladen zu einem Trailer für den Podcast, den er hat.
Ich weiß, ja.
Wo ich ihn dann gespielt habe.
Genau,
mit,
ja, ja.
Oliver Polak zusammen. Das hat
du bist
total
auch sogar
Spaß
auf dem
gemacht.
Foto drauf.
Ja, die haben mich dann eingetauscht gegen Mickey. Das war total cool. Und Mickey, ich habe mich ja lange mit ihm beschäftigt. Und die Sachen, die ich auf Instagram gesehen habe, haben mich so genervt, weil ich vieles von dem einfach nicht lustig finde. Nach wie vor auch. Also ich finde es richtig nervig zum Teil. Aber der Typ steckt einfach so voller Ideen und der macht einfach und der hat so viele Abnehmer. Und es ist so geil, weil oder so inspirierend, weil ich denke, ich bin auch so voller Ideen und ich könnte so viele Sachen machen, aber ich mache nichts davon. Hm. Wenn ich jetzt den ganzen Tag Instagram machen würde, hätte ich sicherlich auch irgendwann, was weiß ich, wie viele Follower, weil ich es einfach machen würde. Und wenn man penetrant genug ist, dann gibt es Abnehmer. Aber dazu kommt ja auch, dass der wahnsinnig intelligent ist, politisch versiert, engagiert mit seiner Kolumne, die er da schreibt und so. Der ist halt ein Tausendsasser. Und es gibt sicherlich auch Dinge, die er uns noch vorenthält, die er nicht macht. Der kann bestimmt auch singen und tanzen und was weiß ich. Mhm. Aber das macht er halt alles nicht.
Ja, ja. Aber es ist cool, dass du immer noch sagst, dass du immer noch deine Meinung dazu hast und sagst, naja, die Sachen sind zu platt, aber trotzdem gesagt, und dass er auch, ja.
Aber privat ist er halt ein super Typ und auch wahnsinnig lustig. Und wir haben uns so gut verstanden, das wollte ich eben eigentlich sagen, dass ich mir das angeguckt habe, mit den Augen von Christian Ulm, der gesagt hat, ey, spiel mal hier Mickey oder etwas in der Art. Also es muss auch nicht Mickey sein, aber es ist die Idee von jemandem, der so und so ist.
Ja, ja.
Und da habe ich aber mich eingeladen gefühlt, das so zu machen wie Mickey. Und dann habe ich die Sachen eben durch diese Augen gesehen und fand das wirklich alles tierisch nervig. Entschuldigung, du hast eine E-Mail bekommen. Ist nicht so schlimm. Schneiden wir raus.
Ich spiele gerade währenddessen noch ein Spiel. Also ich höre so halb zu eigentlich.
Okay. Und dann habe ich mir die Sachen eben angeguckt, nachdem ich Mickey kennengelernt habe und fand die dann zum Teil auch ganz lustig, weil ich sie anders verstanden hatte. Das war ja auch das, wovor Christian Angst hatte, dass wenn er Mickey kennenlernen würde, dass er ihn mögen würde und dass er ihn sich nicht, also deswegen hat er Mickey sich nicht selbst spielen lassen, weil er Angst davor hatte, dass er ihn mögen würde. Dann würde er ihn anders inszenieren.
Ja.
Er konnte ihn nur durch diese Augen betrachten, wenn er ihn nicht kennen würde.
Ja.
Und so ist es auch. Wenn man Mickey nicht kennt, dann kann man die Sachen erstmal scheiße finden. Wenn man ihn dann kennt und mit ihm zu tun hat, dann liebt man seine Sachen.
Ja.
Und wenn man dann erstmal wieder nicht mehr mit ihm zu tun hat, dann findet man sie wieder
klar.
Wahrscheinlich so wie. Ja.
Aber das heißt, du hast alle Recherche nur von diesem Außenpersona, die er hat. Und die, also diese Mickey, was er halt auf Instagram macht und sowas, du hast ihn ja nicht kennengelernt.
Ja, genau. Nur die Interviews und so, alles, was es so, was so über ihn gibt. Ja.
Ja, und ich könnte mir das überhaupt sehr, ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil mein Hauptding ist, ich will ja schon authentisch rüberkommen. Wenn ich ja schon Schwierigkeiten habe, richtig authentisch zu sein, wie soll ich denn jetzt nochmal die, deswegen.
Ja, aber ist das nicht viel einfacher, jemand anders zu sein als man selbst? Deswegen bist du doch Schauspielerin auch geworden, oder?
Ne, eigentlich wegen dem Geld. Aber dann habe ich gemerkt,
und dann hast du gemerkt,
da ist
auch nicht
so viel,
ne?
Geld dabei.
Und dann wegen der Weiber ist auch
Weiber auch nicht.
Bisher.
Und dann dachte ich, Sex. Aber das hatte ich dann auch schon relativ alles abgehakt. Du hast mal gesagt in einem Interview, dass du ja schon mit 14 in dem Körper von einem 40-Jähriger stecktest.
Oh Gott, ich dachte schon irgendwas. Aber irgendwas meinst du jetzt in Bezug auf Sex?
Nee,
oder?
Nee, das war ein ganz leichter Übergang. Bei mir geht das fließend.
Ich habe mich mit 14 schon gefühlt wie 40. Andere wahrscheinlich mit 40, ja. Oder ich sah auch schon aus wie 40 mit 14. Nicht ganz, aber ich sah schon immer älter aus, als ich bin oder wirke.
Ja.
Ich wirke älter als ich.
Und wie sind deine zwei Jungs, deine zwei Kinder?
Also mein 50-jähriger Sohn ist. der Ältere ist sehr groß und der Kleinere ist
so
auch
wie du?
Relativ groß. Ja. Fett halt. Nein. Also nein, wenn der das hören sollte, die sind beide überhaupt nicht dick. Die sind super athletisch und wahnsinnig gut gebaut und überhaupt perfekt und fantastische Boys, wirklich.
Doch, die sind schon toll.
Und der Ältere wirkt auch sehr reif auf jeden Fall für sein Alter. Ja, total. Und dazu kommt einfach, dass der auch echt groß ist. Also der hat heute Socken von mir angezogen, weil er keine eigenen mehr hat. Liebe Grüße an seine Mutter. Einmal Socken kaufen, bitte.
Ja, okay. Dieses Podcast wirkt auch wie eine Alexa oder eine Google. Okay,
ja.
Google.
Ja, habe ich mitbekommen, ja.
Du hast nämlich auch einen Podcast. Mhm. Und das ist, meine Damen und Herren, ein Weltwunder. Ja. Es ist so toll. deswegen hatte ich ja auch am Anfang über die Sprache gesprochen und die Stimmen, mhm. weil du hast ja, und das ich kenne keinen anderen Podcast, wo du im Intro sozusagen mit dir selbst sprichst. Also du führst so eine Art...
Ich muss jetzt schon lachen.
Ja, du redest mit dir selbst, du streitest dich mit dir selbst. Also die Figur, die du da hast, ist Pille. Mhm. Und jetzt kommt auch Lorenzo, ist mhm. ja auch noch dabei. Das mhm. ist sozusagen Pilles Bruder. Und die beiden haben halt verschiedene Charaktere. Und sozusagen bist du the straight guy. Mhm. Und das sind die beiden wavy Characters. Und somit beginnst du ja jeden Podcast, dass du mit denen halt streitest oder beziehungsweise redest und die machen sich über dich lustig. Mhm. Da haben wir es.
Ich sitze da, in einem Raum
ja.
und hab ein Gebiss, also Pille hat ja ein Gebiss.
Ja.
Das stecke ich mir dann in den Mund. Ich hab das auch mit, theoretisch, es klingt lustigerweise.
Ja, okay.
Und dann redet der Pille und dann nehme ich es raus und dann sagt Matthias was, also ich was dazu und dann... Nimmst du da rein und dann reagiert Pille und sagt, was ist denn hier los? Und dann, dann schneid. Also ich mache dann immer, nachdem ich was gesagt habe, drücke ich auf Pause, dann mache ich das Gebiss rein, dann nehme ich auf die andere Spur, auf die Pille-Spur, nehme ich Pille auf und sage dann als Pille etwas und dann drücke ich wieder auf Pause, nehme das Gebiss raus,
ja.
gehe wieder zurück.
Okay. Ja. Aber das ist ja alles nicht geschrieben, das ist ja alles improvisiert.
Ja.
Das heißt, du improvisierst mit dir selbst,
ja.
mit Pausen. Also du kannst ja nicht, also wenn der Pille was sagt, dann musst du das ja in die Aktion, wo du es rausnimmst und dann wieder einen Knopf drückst, weißt du dann noch, was Pille gesagt hat?
Ja.
Also du spielst, wie heißt das, mit diesen Pausen.
Ja.
Das ist ja nicht fließend, sondern es ist ja, aber es hört sich super fließend an, weil du ja fast die Tonspuren dann so verlegst.
Ja,
das ist so fast,
genau.
Der
ich
eine
gehe auch manchmal einfach
anderen.
Rein da. Also manchmal, ich habe dann ja Kopfhörer auf und höre dann, was er sagt und dann, also was Pille sagt.
Ah, genau, du kannst ja nochmal, ja.
Sag ich als Matthias dann was oder andersrum. Oder als Lollo oder wer auch immer.
Ja, ja.
Meine Mutter wird dann in der nächsten Folge zu hören sein. Also ich als meine Mutter.
Oh Gott, was denkst du, was die zu sagen hat?
Ich glaube, die findet es nicht so gut, sich selbst dann zu hören.
Ich meinte, was, also nicht, warte mal.
Was Matthias' Mutter dann dazu zu sagen hat. Na, also das wird dann auch so eine Persiflage auf das, was meine Mutter so sagen würde oder was eine Mutter, also stellvertretend für alle Mütter, so wie Pille auch stellvertretend für alle. Kürzlich hat mich ein Produzent angerufen, Till Schmerbeck, und hat mir...
Grüße an Till Schmerbeck!
Ja, hat mir raufgesprochen, hat gesagt, ey, Matthias, was du mit diesen Pille machst und so, ist echt so geil mhm. und so. Wir alle haben diesen Pille in uns, wenn wir im Fußballstadion sind oder so. Also Pille ist ja auch stellvertretend für alle Prolls, die in uns stecken mhm. und der darf einfach mal scheiße sein oder der ist ja einfach auch nicht so, der hat viele schlechte Seiten, die ich mal an mir hatte, hat der noch. Und ich versuche ihm dann zu erklären, dass man nicht über alles lacht, zum Beispiel in irgendeiner mhm. Folge. Sage ich dann, man macht keine Witze über Frauen oder so. Er sagt mhm. dann, Maria Erich ist ein Mäuschen, hier heute kommt das Mäuschen von so und so. Und dann sagt Matthias, du, über Frauen, das macht man heute nicht mehr.
Mhm.
Und so.
Was sagt er?
Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. aber irgendwie ist das auch tatsächlich, hat das sowas Kathartisches, weil ich dann so mit mir selbst ins Gericht gehe oder mit...
Warte mal, kathartisch, was heißt das?
Etwas so Befreiendes.
Mhm, okay.
So wie Therapie eigentlich.
Ja. Ich hatte mal eine Freundin und die hatte eine Freundin, die war geistig behindert. Auf jeden Fall hat sie aus Versehen, diese geistig Behinderte hatte eine Babykatze, also ein Kitten.
Mhm.
Und sie hat aus Versehen draufgetreten und hat ihre Wirbelsäule gebrochen und dadurch... Es wird besser, es wird gut. Ist sie nie erwachsen geworden. Also die Katze hat aufgehört zu wachsen.
Okay.
Und sie blieb immer a kitten. She always stayed a kitten. Und dann deswegen...
Und dann hat sie als Schlüsselanhänger benutzt.
Nein, das war so immer so eine little baby kitten. Oh Gott. Und deswegen, als wir dann eine Katze bekommen haben, eine baby kitten, habe ich so meinen Eltern gesagt, so, wir müssen drauftreten, dann bleibt sie immer süß.
Oh Gott.
Das ist eine schlimme Geschichte. Seitdem rede ich nicht mehr mit meinen Eltern.
Oh Gott. Also mit Menschen kann man von mir aus machen, was man will, aber mit Kätzchen. Don't fuck with cats. Hast du die Doku gesehen?
Ich habe nur die T-Shirts gekauft.
Alter.
Don't fuck with cats.
Richtig krass.
Fuck with.
40-year-old man.
Und dann ist so ein Pfeil.
Auf dich oder auf dein Gesicht.
Don't fuck with cats.
Das ist sehr, Pfeil sehr gut, ja. Das war wirklich Geschmack. Das war so wirklich der, wie gesagt, der Limbo, der Niveau-Limbo gerade. Den haben wir gerade kurz getanzt und jetzt geht's wieder.
Jetzt geht's wieder professionell weiter.
Ja.
Aber das schneiden wir raus und dann setzen wir an den Anfang.
Ich habe im Übrigen 3 Folgen von dem Podcast jetzt gemacht und die nächste Folge wird wahrscheinlich die Best-of-Folge.
Mhm.
Habe ich gedacht.
Joke. Ja, das ist ein Witz, ja?
Nein.
Du machst Best-of von 4 Folgen.
Nee, von 3.
Also von 3 Folgen.
Ja. Oder ich höre auf. Ich weiß noch nicht genau. Eins von beiden. Ja, weil wenn es am schönsten ist, wenn man aufhören, habe ich jetzt von Charlotte und Martin gelernt, von Pardiologie. Oder ich mache einfach Pardiologie mit Pille und mir, weil den Podcast gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber wenn ich meinen Podcast Pardiologie nenne, dann...
Rechtlich wird das ein bisschen schwierig.
Ja? Okay, dann...
Du kannst nicht.
Dann mache ich lieber Best of. Oder ich höre auf. Oder Pardiologie, ich weiß es noch nicht. Ich könnte so viel machen, wenn ich nur Mickey wäre. Ich würde jetzt alles machen.
Wann kam Lorenzo dazu? Weil ich finde Lorenzo sehr, sehr witzig. Das ist noch für unsere Zuhörer, das ist auch eine Figur. Das ist der Bruder von Pille, wie schon am Anfang gesagt. Und Lorenzo hat so Sachen, die er immer, er findet halt alles, was so platt witzig. Oder der ist immer, ich kann es nicht so beschreiben.
Ja, der nimmt Dinge sehr wörtlich, würde ich sagen.
Er nimmt sie sehr wörtlich. Er macht, er hat ja auch was sehr Weibliches an sich, oder? Das ist ja fast schon, ich dachte am Anfang, vielleicht ist es auch eine Frau. Aber der hat mal, du hattest mal vor längerer Zeit so eine Instagram-Sache gemacht mit Lorenzo, wo du über Schmetterlinge geredet hast und wie du ja das gerne das Leben eines Schmetterlings haben möchtest.
Ich glaube, das war so ein Kalenderspruch. Ich wäre gern eine Raupe, fressen, schlafen, schön. Oder
genau,
so.
Wunderschön.
Ja, genau. da habe ich mir einfach so diese Kalendersprüche rausgesucht und die dann ihn sprechen lassen.
Und dann halt immer auch noch kommentiert.
Und dann reagiert er halt darauf.
Ja, es ist, weil es halt sehr, sehr fast simpel, naiv und ich habe halt auch beim, jetzt diese letzte Folge, den Anfang, dass ich laut gelacht habe, weil es halt einfach so süß ist.
Echt,
ich kann,
ja? Wie cool. Ja. Man lacht ja selten, also ich lache selten laut. So, wenn ich alleine so mir irgendwas anhöre, ich bin eher so.
Ah, die Zuhörer hören nicht, sehen nicht. Matthias lacht.
Ich grunze eigentlich
eher so
nur noch.
Man ist so ein.
Ja.
Nee, ich habe laut gelacht. Ja.
Genau, man macht so und schreibt aber diesen Lachsmiley mit den Tränen.
Ja, ja. Ha, 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 ha. I kill my kids.
Ja.
Genau, aber dann haben wir das ja ein bisschen, also das heißt, du hast dann versucht, irgendwas selber zu finden und das dann durch diese Charaktere, durch die Sprache neu gefunden oder deine eigene, in Anführungsstrichen, Stimme gefunden.
Mhm.
Das ist nicht so dieses, okay, wir sitzen, also das Erste ist dieses ernste, hallo, ich mache ein normales Interview, so, okay, tue ich mal andere.
Weil das können andere Leute auch super gut. So finde ich.
Intelligent.
Du machst zum Beispiel wahnsinnig intelligente Interviews und Porträts. Oder Bettina Rust, so Leute, die machen das einfach. Die sind aber auch schmissig dabei, um nochmal ein neues Wort in die Runde zu werfen.
Okay. Wir müssen das mal aufschreiben. Ja. Schmissig.
Die ist einfach super. Und ich glaube, ich könnte das auch. Ich glaube, ich könnte mich richtig mit diesen Gästen beschäftigen im Voraus. Wikipedia, weiß ich nicht, eine redaktionelle Arbeit betreiben und dann die interviewen und sagen, hey, Alina, und wie ist denn das jetzt eigentlich mit den ganzen Preisen, die bei dir stehen? Ich weiß halt, dass die Preise bei
sich
stehen.
Wann hast du dir die Haare geschnitten?
Ja.
Das ist meine große Frage.
Wann schneidest du dir nicht die Haare? Wie machst du es bei Corona? Rasierst du dir die Glatze selbst?
Ja.
Und dann könnte Pille kommen und sagen, hast du eigentlich nur obenrum eine Glatze oder untenrum? Ah, und dann sagt Lorenz, oh nee, stell mal vor. Also, das, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren.
Ich glaube, das war der Knoten. Das war schon
ziemlich. Der Knoten ist
geplatzt. Das war schon ziemlich zu Ende eigentlich.
Ah ja, okay.
Also nicht der Podcast, sondern die Geschichte. Ah. Das war, ja. Nein, ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht, wichtig.
Du hast ja auch Musik gemacht.
Ja.
Könntest du mir ein bisschen davon erzählen? Wie ist da die Entstehungsgeschichte?
Ich habe, als ich in der Grundschule war und immer verprügelt worden bin, in der 4. Klasse gab es eine Abschlussfeier und dann habe ich von den Ärzten zu spät interpretiert. Und zwar mit einer Pappgitarre und zwei Kumpels. Wir waren als Ärzte verkleidet und ich habe es aber a cappella gesungen. Also es lief keine Musik im Hintergrund und wir haben nicht wirklich Instrumente gespielt, wir haben es einfach so gemacht. Und dann gab es danach Applaus und es war so diese Anerkennung, die ich da auf der Bühne gespürt habe, das war für mich, glaube ich, der Motor für vieles. Und dann habe ich, als ich 15 war, mir eine Gitarre gekauft für 20 Mark über den Zaun zu unserer Nachbarin, die mir die vermacht hat, einfach für 20 Mark. Ich hatte eine Zeit lang sehr viel Hausarrest, Scheiße gebaut, Hausarrest, noch mehr Scheiße gebaut, noch mehr Hausarrest und ich war so insgesamt vielleicht ein Jahr zu Hause und habe in dieser Zeit Gitarre spielen gelernt und seitdem mache ich Musik und hab eigene Bands gehabt und wir haben Songs aufgenommen, geschrieben und mittlerweile merke ich, dass diese Rampenlichtsituation, also dieser Motor für die Anerkennung nicht mehr daher kommt, dass ich unbedingt im Rampenlicht stehen möchte, sondern ich möchte einfach was machen. Mhm. So, das befriedigt mich alleine schon, was zu machen. Und ich würde jetzt gerne eigentlich Songs schreiben für andere Leute.
Cool.
Und bin dabei, Songs zu schreiben und habe mir auch deinen Podcast mit Nille angehört und fand es, so heißt er doch, ne?
Nitze.
Nille heiße ich. Nille ist mein Song. Nein.
Nee. Nee, Nisse.
Wie die Hornisse.
Ja.
Also ich würde jetzt gerne tatsächlich Musik schreiben, komponieren. Das kann ich. Auf Deutsch. Ich habe die Idee gehabt, ich dachte erst, ich mache Schlagermusik und habe dann angefangen, so Schlagersongs zu schreiben, weil mir so Sachen in den Kopf kommen. Auch als Figuren, weil ich dann mir vorstelle, ich bin Andrea Berg oder ich bin Lollo.
Ja.
Und dann singe ich einfach irgendwas und merke, boah, das ist ein krasser Ohrwurm, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Ja.
Und könnte das einfach machen und müsste das nur verkaufen. Aber ich weiß noch nicht wie. Und so wie ich damals mit Schauspiel angefangen habe, da war es natürlich einfach, ich habe das studiert, dann gab es so ein Vorsprechen, dann waren alle Leute da und irgendwie ist man Schauspieler geworden. Ja. Ich weiß noch nicht, wie das mit der Musik funktioniert, aber das ist gerade so der next step.
Ja.
Ich habe halt das gemacht, bevor diese Corona-Situation losging, habe ich Musik geschrieben. Jetzt mache ich einen Podcast und deswegen weiß ich wirklich nicht, will ich mich weiterhin mit diesem Podcast beschäftigen, weil ich nicht weiß, wo führt das überhaupt hin.
Ja.
Oder mache ich Musik? Aber ich kann auch beides. Oder du kannst alles beides machen. Ja. Aber es ist halt so viel, auch mit den Kindern, Homeschooling.
Oh Gott, stimmt, ja.
Es ist echt viel los. Und da ist nicht so einfach, mal eben Podcast zu machen und Songs zu schreiben und Vater zu sein und Mann zu sein von meiner Frau und so weiter. Das ist halt irgendwie schwierig. Es
sind sehr viele
Baustellen.
Ja, sehr viele Teller in der Hand, die man so hat.
Sagt man das so auf Englisch?
Nee, aber ich habe gerade nur dieses Bild gehabt, wo man halt mehrere Teller in der Hand hat. Bei Nisse war es ja so, dass er ja auch dann einfach sich überlegt hat, okay, ich gehe in verschiedene Genres und man schreibt dann einfach Musik dafür. Mhm. Ist das sowas, was du mal, wenn du gerade sagst Schlager oder dass man einfach mal was aufschreibt und dann guckt, oh, in welche Genre würde das passen, zu welchem Musiker könnte das passen?
Ja, also immer wenn ich eine Songidee aufschreibe, dann schreibe ich gleich dazu, für wen ich mir das vorstellen könnte. Und dadurch lerne ich auch neue Musik kennen. Also Lea zum Beispiel ist eine Musikerin, von der ich vorher nie gehört hatte, aber die fantastische Musik macht oder die auch einfach eine unglaubliche Interpretin ist mit ihrer Stimme und so. Mark Forster natürlich, wahnsinnig tolle Musik macht er. Also das ist Musik, die funktioniert total und die berührt mich total. Das finde ich total, also das finde ich echt beeindruckend. ich höre das in meiner Freizeit nicht oder super selten.
Ich könnte nicht sagen, was für Max Forster Musik macht.
Ja, der macht echt gute Musik. Mhm. Aber weil der eben mich so als Mensch jetzt erstmal nicht anspricht, oder ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Ich höre eigentlich eher alte Musik und oder Rockmusik. Bluesmusik, Rockmusik, so das ist so das.
Deine private Geschmack. Ja, so.
Das war schon immer so. Aber manchmal, also deutscher Musik ist halt so toll, dass sie wirklich direkt ins Herz geht, anders als englische Musik, weil ich die Texte direkt verstehe zumeist. Ja. Und so geht es dir mit englischer Musik und anders als deutscher Musik wahrscheinlich, weil es meine Muttersprache ist und da ist es auf jeden Fall mal interessant, sich auch damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Fand ich auf jeden Fall. Mhm. Ich fand das cool. Naja, jedenfalls kann ich mir auch vorstellen, genreübergreifend, also wenn jetzt jemand sagen würde, ey, kannst du mal einen Hip-Hop-Song machen, könnte ich, glaube ich, sofort machen. Aber es ist auch nicht so einfach. Dennoch versuche ich das. Oder ich versuche es auch verschiedensprachig, also manchmal auf Englisch oder auf Italienisch, obwohl ich kein Italienisch spreche, aber ich denke, ich habe eine Melodie und denke, das muss Italienisch sein.
Ja, okay.
Also so habe ich einfach eine klare Vision von etwas und denke, ja, das wäre gut, wenn das so wäre. Und dann mache ich das einfach. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mich auch sehr umtreibt, der Gedanke daran, Komponist und Songschreiber zu werden. Und ich könnte habe ich mit Leuten darüber unterhalten, die mir dann erzählt haben, was es da alles gibt, dass es Leute gibt, die nur die Gesangsmelodie schreiben.
Okay.
Ich habe vergessen, wie das heißt, Headliner oder...
Die Gesangsmelodie, ja,
I don't know. Also da gibt es auf jeden Fall Leute, die nur das machen. Mhm. Und dann denke ich, das gehört ja total mit dazu. Also wenn, dann mache ich das ganze Paket.
Ja.
Aber ich könnte auch, wenn jetzt einer so jemanden sucht, ich bin da, ich mach's. Also das stelle ich mir einfach total easy und simpel vor, weil ich einfach schon immer Musik gemacht habe und weil ich, glaube ich, auch wie im echten Leben bei der Musik immer schon beobachtet habe, warum etwas funktioniert. Das funktioniert, weil die Akkorde so sind oder weil nach dem Prä-Chorus das kommt oder weil so und so. Also weil ich die Struktur von Dingen einfach irgendwie manchmal leicht durchschaue. Aber es dann zu machen, das ist irgendwie immer schwer gewesen. Und so ist es mit meiner Band auch gewesen. Wir haben zwar diverse Songs geschrieben.
Wie hieß deine Band?
Destitute All Stars.
Destitute All Stars, ja. Okay.
Und wir haben damals viele Songs geschrieben und dann gab es die Band irgendwann nicht mehr, weil ich Schauspiel angefangen habe zu studieren. Und dann habe ich immer gedacht, ich muss mal wieder Songs schreiben und habe aber gedacht, mir fehlt so die Inspiration, weil mir geht's zu gut. Ich konnte damals nur Songs schreiben, weil es mir schlecht ging, weil die Liebe der Motor war für. Aber das ist alles...
Ich dachte auch ganz oft, ich will nicht unterbrechen, sondern nur... bestützen mit der Aussage, weil bei mir war es auch so, mein Humor entstand eigentlich meistens nur durch mein eigenes lebendes Scheitern. Also ich war immer sehr witzig, weil eigentlich sehr viel schlecht immer, also in meinen Augen sehr viel Schlechtes passiert ist oder sehr viele Träume geplatzt sind und sowas. Und dann dachte ich immer, okay, wenn es mir gut geht, habe ich nicht mehr dieses, wo soll ich dann die Komik herholen? Mhm. Bis ich dann irgendwann mal erfahren habe, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist zwei verschiedene Sachen. Mhm. So, eigentlich könnte das ja nur befruchten oder befreien, dass man nicht mehr diese Trauer mit sich nimmt, sondern dass man frisch bleibt.
Ja.
Das wollte ich nur noch dazu sagen.
Ja, total. Man muss es dann nur einfach machen.
Und ja, das ist das Problem.
Ich glaube, bei mir war damals immer das Problem, dass wenn ich gedacht habe, ich mache das für mich, dann musste das perfekt sein. Denn weil ich Perfektionist bin und wenn das nicht perfekt ist, dann ist es nicht fertig. Und so habe ich Sachen einfach nie fertig gemacht. Ich habe also 1000 Songideen in Schubladen, die ich alle nicht fertig gemacht habe, weil sie nicht perfekt waren. Aber jetzt kann ich sie einfach fertig machen, weil sie nicht für mich sind.
Mhm.
Und kein Song ist perfekt und kein Bild ist perfekt und nichts ist perfekt. Und das ist ja das Tolle, die Schönheit liegt in der Imperfektion, dass ich jetzt Dinge einfach fertig machen kann und abgeben kann. Und dann sind sie fertig. Und dann müssen die halt gucken, was die daraus machen. Aber meine Arbeit ist getan. Und deswegen stelle ich mir diesen Aspekt oder diesen Gedanken daran, diese Vision davon, dass ich als Musiker doch nochmal Geld verdienen könnte irgendwann, stelle ich mir einfach super vor. Also Songs schreiben und mir ein Haus auf Sardinien kaufen oder in Sizilien. Sagt man dann in Sizilien oder auf Sizilien?
Ich denke auf Sizilien.
Ja.
Nein, ich weiß es nicht. Ich denke gar nicht. Auf Sizilien, in Sizilien.
Es klingt irgendwie, auf Sardinien klingt gut, auf Sizilien klingt anders.
Mhm. Ich wollte noch auch so, dass ich das eigentlich, das ist ja ein schönes Gefühl, wenn man merkt, so okay, dieser Drang irgendwie immer in den Vordergrund zu sein und wie du gesagt hast, was damals passiert ist, dass du dieses Klatschen hat dich so animiert, zu wissen, okay, ich will irgendwas in der Entertainment-Industrie machen und dass man irgendwann mal wahrscheinlich, wir sind ja dasselbe Alter, dass man irgendwann mal merkt, okay, das ist jetzt nicht mehr so wichtig und jetzt kommen wir wieder zurück zum Ursprung und das ist etwas zu kreieren. Mhm. Und es hätten jetzt, ich glaube auch, wir haben ja trotzdem auch Glück gehabt, dass wir jetzt irgendwie finanziell es okay ist, dass man halt irgendwie jetzt irgendwie nicht nochmal irgendwas komplett anderes lernen muss oder dass man noch irgendwie was anderes machen muss. Ich hatte letztens so gemerkt, ich habe mal in der 6. Klasse oder sowas, habe ich ein Gedicht über Peanut Butter and Jelly geschrieben.
Mhm.
Und die Freude, die ich da hatte, weil ich mich so erfreut habe über dieses, was ich kreiert habe, ja, dieses Gedicht und ich habe wirklich nur, wie man das perfekte, theoretisch war es, wie macht man das perfekte Peanut Butter and Jelly Sandwich und dass ich so gemerkt habe, oh, ich hoffe, man hat wieder dieses Gefühl, weil ich habe es kreiert, habe mich so gefreut und es ging nicht darum, dass ich Lob bekomme, dass ich irgendwie Anerkennung, dass ich jetzt die nächste Poetry-Frau werde, sondern es war einfach nur so, wow, das ist cool, dass ich dieses Wort gefunden habe. Dieses kindliche Erfreuen vom Kreieren. So,
ja.
Das, genau, das wollte ich nur teilen.
Das war auch das Geile an der Schauspielschule, ne? Also, oder auch als wir das Theaterstück zusammengespielt haben, du und ich und noch zwei andere.
Als wir lernten, die Bombe zu bauen.
Ja.
Von Kai.
Gero Lenke,
genau.
Und das war, da haben wir uns in unserer Freizeit getroffen, um ein Theaterstück zu kreieren.
Ja.
Und wir haben improvisiert auf der Bühne, dann wurde das aufgeschrieben, dann haben wir wieder improvisiert, dann wurde das aufgeschrieben und am Ende war es halt ein Theaterstück.
Mhm.
Und das war total toll. Das war irgendwie, waren wir damit in den Sophienseelen und haben das gespielt und es hat einfach Spaß gemacht.
Ja.
Und da ist auch, und es bleibt als Erinnerung ja total erhalten, ne? Also ich erinnere mich an total viel aus dieser Zeit. Natürlich auch an das Stück überhaupt nicht mehr. Also ich kann nur noch sagen, dass wir mit ferngesteuerten Panzern reingekommen sind, dass wir Unterhemden anhatten, alle
dass
hatten
Chucks an. Dass wir alle Chucks an und ich hatte Chucks mit High Heels.
Das war echt cool. Das war eine gute Idee.
Das war
Idee.
Sehr cool, ja.
Woher hatten wir überhaupt das Geld? Ich weiß es nicht,
aber
wir haben so viel gelacht, auch auf den Proben, als wir da improvisiert haben und der Tobi dann irgendwann gesagt hat, wer nichts wird, wird Schweinehirt oder so. Gott, da musste ich so lachen. Naja, gut.
Ja, aber das ist auch so, weil das war dieses, wie du gerade meintest, man macht es aus Spaß, aus Lust und nicht, weil das wird alles, es wird alles so wolkig oder befleckt irgendwie, ich glaube ich, ein bisschen manchmal jede Form von Kunst, von Erfolg und so diesem...
Voll.
Ja,
das nervt
so. Dass man,
das ist so schade, weil...
Neid und sowas auch kommt. Ja, das,
oder Professionalität oder... Also wenn ich mir... Das Tolle am Machen ist doch einfach, dass man alles um sich herum vergisst. Dass es wirklich ums Machen geht. Das ist ja auch das Tolle am Spielen. Also am Schauspielen oder auch am Spielespielen. Wenn es dann nicht darum geht, ob man gewinnt oder verliert, sondern einfach ums Spielen. Und wenn man daran Freude erlebt. Manche Leute erleben keine Freude dabei. Ich glaube, weil sie eben zu sehr damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren.
Ja.
Deswegen empfinde ich manchmal nicht so viel Freude beim Spielen, manchmal aber schon. Aber das Tolle am Machen ist, dass man einfach so ist im Jetzt. Das ist so fantastisch. Und wenn man dann anfängt, so einen Podcast zu machen, dann muss man das halt auch regelmäßig machen. Und wenn ich alleine bin, dann habe ich manchmal Lust und manchmal nicht. Und dann mache ich, ich habe jetzt diese Woche keinen gemacht, weil ich dachte, wir haben die Kinder. Ich hatte meinen kleinen Sohn alleine für ein paar Tage Und mir war total wichtig, dass ich die Zeit mit ihm habe und dass ich dann nicht weg bin für ein paar Stunden. Und da er tagsüber nicht betreut ist, kann ich das einfach nicht, kann ich es einfach nicht machen. Und dann muss ich halt Prioritäten setzen. Und wenn ich aber drüber nachdenke, so einen Podcast zu machen, das fände ich super. Ich setze mich einfach ins Studio und lese mir ein paar Fragen, lese mir ein bisschen was über den Menschen durch und dann sind wir da und führen einfach ein intensives Gespräch, das könnte ich, glaube ich, super machen, weil das kann ich einfach machen. Also sich einfach begegnen und einfach losreden. Das ist ein super Konzept, gibt's, glaube ich, aber auch schon. gibt's doch, oder? Aber sich so vorzubereiten und so, dass da geht irgendwie bei diesem ganzen technischen Aufwand geht für mich dieser Prozess vom Machen so ein bisschen verloren. Also wenn ich jetzt jemanden hätte, der mir das immer schneiden würde und so, super. Ja. Dann wäre ich, glaube ich, voll dabei. Aber es ist so viel zu tun, wenn man so einen Podcast machen will. Es ist einfach viel Arbeit.
Das stimmt. Es ist wirklich auch so. Man denkt immer, es ist eigentlich, man kann sich einfach hinsetzen und labern, aber es ist halt auch, das Größte ist, wenn man es gerade auch alleine macht, glaube ich, ist es die am Ball dran zu bleiben und sich immer selber wieder zu motivieren und zu sagen, okay, jetzt mache ich's und so. Und weil auch der Feedback, das dauert ja immer so ein bisschen länger, bis man irgendwie Resonanz dafür bekommt. Und
ja.
So. Aber hast du noch ein Thema, worüber du gerne, oder eine Geschichte, ein Thema, wo du sagst, das ist, wo du gerne drüber sprechen möchtest? Wir sind ja so ein bisschen ausgeweitet von allem, deswegen dachte ich gerade, aber wie ich es auch frage, hört sich so ernst an. Ich wollte nicht so ernst rüberkommen.
Ja, aber das ist ja, also ich habe auch gemerkt, dass während des Gesprächs hast du ja auch schon oft dich gefragt, wird es jetzt ein ernstes Gespräch? Oder, also hatte ich den Eindruck, dass man kann sich ja immer entscheiden zwischen, bleibe ich jetzt oberflächlich oder gehe ich in die Tiefe? Und ich glaube, dadurch, dass, es ist egal, ob wir uns kennen oder nicht, ich entscheide mich mittlerweile immer eher für die Tiefe. Und dann kann ich aber auch ausbrechen zum Witzigen wieder. Mhm. Früher war ich ja, eigentlich habe ich meine Oma verkauft für einen Witz.
Mhm.
Die ist aber mittlerweile tot, deswegen kann ich die nicht mehr für einen Witz verkaufen. Deswegen mache ich nicht immer einen Witz, sondern ich bin lieber ernsthaft.
Ja.
Ich glaube, ein gutes Thema wäre, dass ich dadurch früher auch vielleicht oft als ein Mensch wahrgenommen worden ist, der arrogant ist, der oberflächlich ist, der...
Ja, du scheinst sehr viele negative Züge zu deinem vergangenen Selbst zu sein.
Ja?
Ja, du redest sehr viel negativ über dich als Person in der Vergangenheit. Und ich hab dich jetzt nie so wahrgenommen. Also, ich habe auch vielleicht vieles vergessen, aber eigentlich dachte ich, du bist so, klar, dieses Provokateur. Aber Frauen... Checker vielleicht, aber nicht als
was?
Aber sympathisch und
was?
aber ja. Nicht als als so, ja, wie du es vielleicht ein bisschen als arrogant oder sowas hätte ich jetzt nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich noch nicht mit dir befreundet. Aber ob das Gespräch in ernsthaft wird oder ins Comedy, man muss halt auch immer aufpassen, dass es so, dass es nicht phony wird. Weil das ist auch phony, wenn man so das Gefühl hat, okay, wir reden jetzt ernst, weil wir, also das ist dann halt so auch nicht wir jetzt so generell, aber einfach dieses
wir und unsere Gäste. Wir und unsere Gäste in unseren Podcasts, die wir ja beide.
Sorry.
Wie ist es eigentlich bei dir? Du hast ja wirklich sehr viel Glück gehabt, habe ich den Eindruck gehabt. Also bei dir wurde das komische Talent irgendwie entdeckt oder du hast auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, viel damit zu machen, ne?
Ja. Aber war ich denn immer witzig in der Schule?
Ja.
Ging so oder war ich witzig?
Ich fand dich sehr witzig. Das war sehr der gut. Grund auch, warum wir dich da in diese Theatergruppe mit aufgenommen hatten. Aber es war auch witzig, dass du hast halt so eine kleine, wie so eine Zeitversetzung in deinem Gehirn manchmal durch diese Bilingualität. Englisch ist halt deine Muttersprache. Der amerikanische Humor ist wahnsinnig witzig. Mhm. Der deutsche Humor, der ist nicht gleichzusetzen. Und wie du das dann transformierst oder adaptierst oder also das ist halt, wie du darüber gehst vom Englischen ins, wie dein Gehirn funktioniert. Das ist manchmal einfach auch witzig. Sehr dann ungewollt komisch.
Ja, das ist eigentlich das Image.
Aber du lachst halt auch über dich selbst und das ist halt das ist sehr sympathisch und das ist super.
Sonst würde ich nie lachen. Wenn ich den Faktor rausnehmen würde, dann hätte ich wirklich Spaß. Nee, aber ist interessant, weil ich erinnere mich wirklich nicht so viel an die Studienzeit, weil ich hatte danach halt nach Amerika und so und dann wie ich weiß, für meine Vergangenheit, dass ich denke, damals war ich schon zu verbissen in dieses harte Arbeiten. Das habe ich so für mich ein bisschen losgelassen, glaube ich. Dieses immer gut, immer dieses nicht gut, aber dieses, ihr müsst einen Monolog machen, ich mache zwei Monologe. Mhm. So ein bisschen nervig.
Gleichzeitig.
Genau.
Ja.
Ich spiele beide Rollen. Ja. Lass mich den Zettel spielen.
Und hast du, bist du es manchmal leid, nur komische Sachen zu machen? Also würdest du gerne auch mal was? Nee. Mm-mm. Ich glaube, ich würde nämlich auch eigentlich lieber nur Comedy machen.
Ja, ich finde ernst, also.
Oder was Geiles. Also, kürzlich habe ich so eine Netflix-Serie gedreht und ich weiß gar nicht, ob ich das. Also ich habe so eine Netflix-Serie gedreht und die spielt in einer Zeit vor unserer Zeit. So kurz nach Christus.
Ach so.
Und das war so geil, weil wir geile Kostüme hatten und ich habe mit Schwertern darum gekämpft und da sind Pferde rumgeritten und ich hatte wenig Text und es war einfach
geil.
Wenig Traumjob.
Text ist das
Es war
Beste.
Super.
Oh mein Gott.
Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich würde unheimlich gerne geile Sachen machen. Aber ich habe einfach nicht mehr so richtig Lust auf. Deswegen habe ich mit der Musik angefangen, auf Dinge, die so Kompromisse sind. Mit Leuten, die alle mitreden wollen und mit Autoren, die schlechte Bücher schreiben und eben so hingekackte, hingeschissene Sachen. Das nervt mich einfach. Mhm. Ich möchte gerne Sachen machen, wo Herzblut drinsteckt. Oder Quatsch, weil manchmal sind Sachen, die Quatsch sind, sicherlich auch nicht mit Herzblut, aber meistens schon, weil da. Die wollen Leute zum Lachen bringen.
Ja, ich finde Comedy einfach ehrlicher in dem Sinne, weil du hast halt ein konkretes Ziel und du willst halt Leute zum Lachen bringen oder du willst es erfreuen, du willst was Lustiges machen. Ich neige immer so bei Schauspiel, es ist cool, aber es ist mir dann einfach zu viel Schauspiel. Also ich sehe sehr viele Schauspieler, die dann einfach. Ich will niemanden kritisieren,
aber
gerade im Deutschen.
Los, jetzt hau raus die Kacke, weil das ist es ja.
Also Alina ist ja. Nee, aber dass man viel im Deutschen, sehr im deutschen Fernseher sehr viel Schauspieler sieht.
Ja.
Also, und dass es dann sehr viel ums Spielen geht. Sie machen es ja fantastisch, aber es ist dann immer so, ich sehe halt, dass die spielen und dann ist das geil, dass sie weinen können, also das und das bringt mir ja nichts. Also okay, dann oder du hast eine geile Geschichte.
Ja, aber das ist dann auch wieder die Frage, wie ist das inszeniert, wie ist das geschrieben? Manchmal kann man der Figur folgen, manchmal kann man ihr nicht folgen, weil A, das Buch scheiße ist oder B, ein Redakteur gesagt hat, der soll nicht Frank heißen, sondern Sven und C, der Regisseur, wenn der es nicht drauf hat, zu sagen, okay, wir können die Figur dahin führen, wenn vorher das und das passiert. Mhm. Wenn eine Figur jetzt sagt, meine Frau ist gestorben und im nächsten Bild sieht man schon wieder weint, dann denkt man so, hä? Oder wenn einer sagt, was ist los mit dir? Du bist ja völlig aufgebracht. Und wenn die dann schon so reden, ne?
Das ist aber toll.
Ja.
Ich habe gedacht, ich habe gerade einen Fernseher angemacht.
Wow. Aber du musstest selber weinen.
Was?
Weil du musstest selber auch weinen gerade. Ich sehe, dass dir da eine Träne die Wange runterläuft. Ne? Ja, oh Mann, krass. Okay, aber das sorgt dafür, dass jetzt der Zuhörer nicht weinen kann, weil du ihm das wegnimmst.
Weggenommen hast. Okay. Mhm.
Und wenn,
das ist so kompliziert.
Das ist alles so. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Wenn man es einmal kapiert hat, ist aber das dann zu machen, Ist auch wieder schwer, wenn dann einer da ist, der so ist wie ich und sagt, hey, ich möchte jetzt mal ein Drehbuch schreiben. Und dann schreibt er ein Drehbuch und der macht es dann einfach. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber er hat es endlich mal gemacht. Aber dann wird es verfilmt und dann ist es halt so wie mein Schlager. Das ist natürlich schlecht, ne? Natürlich blöd. Ist zwar ein Ohrwurm, aber verkauft sich nicht gut. Oder keine Ahnung. Also nein, ich denke, dass irgendwie ist die Welt kompliziert, wie mein Gehirn. Macht einfach was mit Herzblut, Leute. Alle. Und wenn nicht, dann lasst es einfach sein.
Oder macht was und nennt es Herzblut.
Ja. Oh, ey.
Schon mal gut.
Das könnte unser neuer Podcast werden.
Einfach was mit Herzblut?
Herzblut. Der Podcast mit
Katharina. Katjana.
Und Martin. Sorry. Geil.
Nicht high five. High five.
Ich habe nur 15.
15. High five. Ja, stimmt. Matthias, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass du hier warst. Wir haben uns wirklich wahrscheinlich fast 8 Jahre, 9 Jahre nicht gesehen.
Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal in New York gesehen, tatsächlich. Als du da gelebt hast.
Genau. Du warst in New York.
Ich war mit Kai in der Kneipe, in der du gearbeitet hast.
Holy moly. Das kann ich mich gar nicht erinnern.
Ja. Und ich war noch so, wie, man darf hier nicht in euren Kneipen rauchen. Kann man bei dir auch nicht rauchen, oder was?
Du kannst nicht rauchen. Und was haben wir? Ja, okay. Und wann war das? Das war ja dann 2012, 2013 vielleicht?
Ich weiß nicht, was ist jetzt, ja. So.
In der Kneipe, ja, das müsste 13 sein.
Ja?
Mhm. Wow. Ja. Krass.
Und da haben wir uns das letzte Mal gesehen, vor 7 Jahren.
Ja, ich habe die Kneipe gar nicht, ich war besoffen bestimmt. Ich habe nichts mehr. Nein, das war ein Witz, ich trinke ja nicht.
Und ich rauche nicht.
Ja. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut. Danke, dass du hier warst.
Ich das
war
auch.
Wirklich ein vorrangiges Gespräch. Okay, ich wink ins Mikro.
Ich auch. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Nie gehört, Katjana Gerz. Nie gehört mit Katjana Gerz.